Schönen guten Morgen zusammen. Liebe EFG Bern, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und spätestens beim Nachname wird den meisten wahrscheinlich schon klar gewesen sein, das ist bestimmt kein Schweizer, Reiniger. Was ist denn das? Es dauert immer eine Zeit lang, wenn mich Leute kennenlernen, bis sie dann wirklich realisieren, du heißt ja wirklich Reiniger, also so wie sauber machen, so wie putzen. Zu meiner Freude durfte ich noch 3 Jahre während meines Theologiestudiums auf dem Beatenberg auch noch im Putzteam arbeiten. Und ich weiß nicht, ob die sich auch Spaß daraus gemacht haben, aber ich komme eigentlich nicht so weit weg aus der Schweiz. Also 70 Kilometer nördlich von Basel aus Freiburg im Breisgau, das kennen bestimmt die meisten. Und dort bin ich aufgewachsen, bin jetzt seit 4 Jahren hier in der Schweiz, fühle mich sehr wohl. Bin sehr dankbar, es ist ein wunderschönes Land, wirklich. Und es gab nur so ein paar kulturelle Umstellungen. Ich möchte euch eine kurze Sache erzählen, die Direktheit. Das kennt ihr bestimmt alle. Wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir sehr direkt sind. Die Schweizer sind in unseren Augen eher ein bisschen indirekter. Und eine so eine Sache ganz am Anfang, als ich in die neue Wohnung gezogen bin, es waren abends immer mal wieder noch Studenten zu Besuch, ein paar Studentenkollegen. Und ja, irgendwann kam die Nachbarin und meinte zu mir, ja, das Haus ist ja schon sehr hellhörig. Und als Deutscher ist das für mich eine Aussage, ich kann damit nicht so viel anfangen. Und ich wusste dann nicht genau, was sie mir jetzt gerade mitteilen will und habe dann gesagt, ja, ich melde mich dann, wenn es mir zu laut wird oder so. Und ein halbes Jahr später habe ich dann verstanden, ah, okay, ich war derjenige, der das Problem dargestellt hat. Aber ich gewöhne mich immer mehr an alles, ich komme immer besser rein und bin echt froh, dass ich heute hier bei euch sein darf. Wie schon angekündigt, ich komme aus der FEG Bern, gerade mache dort mein Kandidatenjahr im Verband FEG Schweiz. Bin jetzt dort noch angestellt bis zum Herbst und werde dann, so Gott will, an die STH gehen, um dort noch meinen Master zu machen. Bin gespannt, wie Gott das noch bestätigt. Aber das mal so zu mir. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt gern nach der Predigt auf mich zu. Ich habe mal bei euch nachgeschaut in der Agenda, ihr habt jetzt auch schon den 3. Gottesdienst, glaube ich, seit Corona, seit diesen Maßnahmen, Corona ist ja immer noch irgendwie. Aber wann hat es das mal gegeben, was für eine Zeit wir da erlebt haben? Also in was für einer geschichtsträchtigen Zeit wir hier gerade leben, wenn wir uns das mal bewusst machen. Die Einschränkung, die wir in den letzten Monaten hatten, das gab es nicht einmal zu Pestzeiten sowas. Es gab damals zwar auch Quarantäne, Isolation, aber nicht in der Art und Weise. Es waren ja ganze Städte, ganze Regionen abgeriegelt. Den meisten von uns sind bestimmt noch die Bilder so ein bisschen im Kopf von diesen Häusern, wo Menschen auf den Balkonen stehen und sich gegenseitig Mut zurufen. Das war so ein bisschen das Motto, gemeinsam gegen das Virus, gegenseitig Mut machen. Und Mut, das wird definiert als eine Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Also Mut ist das Gegenteil von Angst. Wir alle brauchen immer wieder Mut. Man spricht zum Beispiel von Mut, wenn sich jemand gegen das politische System stellt, öffentlich gegen die allgemein anerkannte Meinung wendet. Als Deutscher bin ich natürlich Fußball begeistert. Man spricht vor allen Dingen von Mut, wenn zum Beispiel der Torwart seinen Strafraum verlässt. Und irgendwann wird es dann auch Übermut, je nach Situation. Aber das ist das Thema von heute, mutig im Heiligen Geist. Was macht eigentlich Mut aus? Was macht biblischen Mut aus? Wir wollen uns das mal anschauen. Was macht eine Person aus, die mutig mit Gott unterwegs ist? Und ich möchte dazu einen Text anschauen aus der Apostelgeschichte. Man kann eigentlich sagen, die Evangelien, die zeigen uns das Leben von einem perfekten Menschen. Und das war Jesus Christus. Und die Apostelgeschichte zeigt uns das Leben von lauter unperfekten Menschen, die aber ja, durch seinen Geist befähigt wurden. Es sind Menschen, die vollkommen auf Jesus Christus vertrauten und die mutig in Gottes Geist, mit Gottes Geist unterwegs waren. Ihr Leben war ein sichtbarer Beweis dafür, dass Gott in ihnen lebte. Und einfach damit ihr wisst, wo wir uns hier in der Geschichte, in dem Bericht von heute befinden, möchte ich da mal mit reinnehmen. Es ist Jerusalem um das Jahr 30 und was die Menschen damals nach Pfingsten in der Apostelgeschichte erlebten, das übersteigt wirklich unsere Vorstellungskraft. Die beiden Apostel Petrus und Johannes begegnen einer Person, die seit ihrer Geburt gelähmt war. Und es gab damals keine Sozialhilfe, es gab keine Versicherungen, Krankenkasse oder irgendwas, auch keine Heime, wo man solche Menschen unterbringen konnte. Und es war schon ein Wunder an sich, dass diese Person über 40 Jahre alt wurde. Es wird uns dort berichtet, jedes Mal musste dieser Mann getragen werden, wenn der irgendwo hin wollte. Er lebte eigentlich die ganze Zeit von dem, was andere Menschen ihm gaben, was andere Menschen ihm zu essen brachten. Und was dann passiert, das ist wirklich unfassbar, weil Lukas berichtet uns, er selbst war ja Arzt. Und er beschreibt hier mit ein paar Worten eine Heilung, die sich medizinisch nicht einordnen lässt. Er beschreibt dort, das ist ein wirkliches Wunder, weil dieser Mann augenblicklich wieder stehen kann. Also seine Knochen, seine Nerven, seine Muskeln werden in einem Augenblick wiederhergestellt. Das ist so gewaltig, wie Gott dort eingreift. Und herumstehende Menschen, die bekommen natürlich mit, was da abläuft. Die sind begeistert von dem, was dort passiert. Und Petrus stellt dann klar, das Wunder kann nur von Gott gewesen sein. Es ist keine menschliche Willenskraft. Direkt danach hält dann Petrus noch eine mächtige Rede vor dieser Menschenansammlung und Menschen kommen zum Glauben, weil Jesus Christus verkündigt wird. Das ist so wichtig, der Glaube kommt aus der Botschaft des Evangeliums, das Wunder diente nur als Bestätigung dazu. Und was dann passiert, möchten wir jetzt lesen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr Bibel mit dabei habt, schlagt doch mit mir auf Apostelgeschichte Kapitel 4, wenn ihr das mitlesen wollt. Dürfte das natürlich sehr gern. Apostelgeschichte 4. Hier schreibt Lukas der Arzt ab Vers 1. Ich lese mal die ersten 7 Verse. Während Petrus und Johannes noch zu den Leuten redeten, da kamen Priester mit dem Tempelhauptmann und einigen Sadduzäern zu ihnen heran. Sie waren empört darüber, dass die Apostel das Volk belehrten und am Beispiel von Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. So nahmen sie beide fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend geworden. Aber viele von den Zuhörern kamen zum Glauben und die Zahl der gläubigen Männer wuchs dadurch auf etwa 5000 an. Am nächsten Morgen kam der Hohe Rat in Jerusalem zusammen. Dazu gehörten die führenden Beamten, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer und außerdem der Hohepriester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes, Alexander und die anderen Mitglieder der hohepriesterlichen Familien. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und sie fragten sie, mit was für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt? In wessen Namen habt ihr das getan? Also man muss sich das wirklich vorstellen, Petrus und Johannes, die haben hier gerade einem Gelähmten geholfen. Hannas, der Hohepriester, Kaiaphas, einfach ganz kurz, das sind dieselben Leute, die Jesus von Nazareth verhört, verspottet, bespuckt, ausgelacht und am Ende einen falschen Prozess gemacht haben. Die Leute waren bereit, über Leichen zu gehen, einfach nur, um an der Macht zu bleiben. Und jetzt umringen sie Petrus und Johannes, stellen sie zur Rede und das Problem wird uns in Vers 2 berichtet. Das Problem war nicht die Heilung, das Problem war, sie waren empört darüber, dass die Apostel das Volk belehrten und am Beispiel von Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Der Mann, den sie noch vor kurzer Zeit gekreuzigt hatten, der war laut Petrus und Johannes der versprochene Retter Israels. Das war ja die Hoffnung. Der Messias. Das ganze Alte Testament hatte den angekündigt. Und die Rettung durch seinen Messias, das Kommen des Heiligen Geistes, damit das Einläuten der letzten Tage, der letzten Zeit, die Vernichtung der Feinde Gottes. Und jetzt laufen diese ungebildeten Fischer hier herum und erzählen den Menschen, dass das schon geschehen war. Was bilden die sich ein? Die waren doch die Experten in der Auslegung der Bibel. Ausgerechnet sie sollten das verpasst haben. Und eigentlich wollten die diesen Namen längst vergessen. Also wir müssen uns das vorstellen, da findet so ein richtiges Verhör statt. Eine Menschenmenge steht um dich herum. Du sitzt in der Mitte, du wirst angeklagt. Man fragt dich aus, du stehst schon unter Generalverdacht, alle Menschen sind misstrauisch. Und dann sind dort politisch einflussreiche Leute, die um dich herumstehen, Menschen, Machthaber, umringt von Polizisten, von Sicherheitsbeamten, die sie schützen. Und du wirst angeklagt und wenn es schlecht läuft, bekommst du die Todesstrafe. Ich weiß nicht, wie es euch damit gehen würde. Ich persönlich würde alles daran setzen, um dort irgendwie rauszukommen. Spannend ist, wie Petrus und Johannes hier reagieren. Woher hatten die diese Gelassenheit? Das ist etwas in solchen Momenten, in solchen Lebensumständen, das ist etwas, das nur Gott schenken kann. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die verlieren ihre Menschenfurcht. Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind, die drehen sich nicht um sich selbst, sondern sie stellen Jesus Christus ins Zentrum. Sie drehen sich um ihn. Das Wirken des Heiligen Geistes erkennt man daran, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Der Heilige Geist ist eigentlich wie ein Scheinwerfer, der die ganze Zeit auf Jesus Christus leuchtet. Er möchte, dass er gesehen wird, dass er immer größer wird, dass er immer herrlicher wird. Er möchte, dass sich alles um Jesus dreht. Er dreht sich nicht um sich selbst. Der Heilige Geist dreht sich auch nicht um Menschen. Er will nicht, dass Menschen verehrt werden, dass Menschen Ruhm bekommen, sondern dass Jesus alles erhält. Und voller Mut und Überzeugung verteidigen Petrus und Johannes sich hier. Die nehmen gar kein Blatt vor den Mund. Petrus hatte noch nicht mal angefangen. Wir können weiterlesen ab Vers 8. Hier heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus, Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste, wir werden heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Nun, ihr sollt es wissen. Und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. In der Kraft seines Namens steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, als unbrauchbar verworfen wurde und der nun zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Der Petrus packt hier noch richtig drauf. Das war ein kompletter Angriff auf diese Autoritäten. Den ihr gekreuzigt habt, sagt er hier. Was für ein Anstoß. Und dann geht er noch weiter. Kein anderer Name bringt Rettung als Jesus allein. Es ist Christus oder nichts. Es ist Christus oder die ewige Verlorenheit. Jesus Christus oder die Hölle. Was für eine aggressive Aussage. Gerade in unserer heutigen Zeit kann man sowas sagen. Aber wisst ihr, an Jesus Christus, an dieser Person scheiden sich die Geister. Die Gegner des Evangeliums, die sind nicht darüber entsetzt, dass die Gemeinden soziale Projekte starten, dass die Gemeinden Menschen in Not helfen, dass sie offensichtlich Gutes tun oder Gottesdienste an sich abhalten. Damit hat der Großteil der Menschheit überhaupt gar kein Problem. Du kannst jeden Kram verkündigen, du kannst jeden Kram glauben, aber Jesus Christus als den Retter, als den einzigen Retter, das ist der Anstoß. Es dreht sich immer um die Person Jesus Christus, heute wie damals. Der Punkt ist der, diesen Absolutheitsanspruch zu glauben, das ist heilsnotwendig. Wir kommen nicht um dieses Bekenntnis drum herum, das unsere Glaubensgeschwister seit 2000 Jahren glauben und bekennen. Und diese Aussage war auch noch nie modern, das war noch nie cool, das war noch nie angesagt, das zu behaupten. Das war im Mittelalter nicht modern, das zu sagen, das war zur Zeit der ersten Christen nicht modern. Im alten Rom war es so, das war eine pluralistische Gesellschaft, etwa so wie heute. Du konntest alles glauben, es gab tausende Götter, sogar der Kaiser hatte so einen gewissen Gottstatus und du durftest auch sagen, ich glaube an Jesus und ich glaube an den Rest, gar kein Problem. Aber wenn du gesagt hast, Jesus ist die einzige Rettung, der Rest führt in Verlorenheit, Das war der große Anstoß. Es gibt nur Rettung durch Glauben an Jesus Christus allein und das schließt alles andere aus. Es schließt meine guten Taten aus, eine spirituelle Erfahrung. 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus, der Mensch wurde. Johannes 14, Vers 6, hier spricht Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. 1. Korinther 3, Vers 11, das Fundament ist schon gelegt, es ist Jesus Christus und niemand kann ein anderes legen. Nicht Buddha, nicht Mohammed, gar nichts, nur Jesus Christus. Wisst ihr, der Punkt ist der, wenn wir Menschen erstmal richtig unseren Zustand außerhalb von Jesus Christus erkannt haben, ich glaube, dann verstehen wir das auch, dann ist das für uns auch immer klarer. Die Bibel geht davon aus, dass jeder Mensch, ausnahmslos jeder, von Anfang an, von Geburt an in einem gefallenen, verlorenen Zustand ist. Und es gibt gar keine Hoffnung auf Rettung. Es gibt keine Lösung. Unser Zustand ist absolute Verlorenheit und wir leben nur eine Zeit auf dieser Welt, bis die Verlorenheit endgültig besiegelt ist. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, vielleicht hilft euch auch dieses Beispiel, ich finde das immer wieder ganz eindrücklich. Vor 10 Jahren gab es in Chile, in Südamerika, ein schweres Bergwerkunglück. Also im Jahr 2010. Und damals sind 33 Leute verschüttet gewesen. Die saßen in 700 Meter Tiefe unter der Erde, saßen die fest. Und die saßen da nicht nur so ein paar Tage, nein, 69 Tage. Also wirklich über 2 Monate, bis Rettung kam. Und dann hat man so Bohrungen durchgeführt. Man hat so eine Sonde nach unten gelassen in 700 Meter Tiefe. Und dann hat man diese Menschen bergen wollen. Und ich weiß nicht, was die geredet haben. Aber ich bin mir 100% sicher, keiner von denen ist doch jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, wie? Ein Weg hier raus? Das ist aber ziemlich intolerant. Das ist eine ziemlich enge Sicht, die ihr da habt. Ich möchte bitte auswählen. Also außerhalb von Jesus Christus gibt es keinen Weg, nicht weil es intolerant wäre, sondern weil es die einzige Möglichkeit zur Rettung ist. Es ist die letzte Hoffnung, die wir haben. Ich weiß, wir haben manchmal so eine gewisse Haltung, es geht mir ja nicht anders, dass wir Menschen unter keinen Umständen verärgern wollen. Und das ist auch gut so. Wir wollen Menschen natürlich nicht, ich habe ja keinen Spaß daran, Menschen zu verärgern oder irgendwie zu reizen. Und wir versuchen dann immer alles daran zu setzen, dass wir ja sehr vorsichtig sind, Menschen überzeugen, dass wir sie ja nicht verlieren. Und in manchen Situationen braucht es wirklich Feingefühl, das ist ganz wichtig, keine Frage. Aber wisst ihr, niemals dürfen wir diese Wahrheit abschwächen. Niemals. Weil darum dreht sich alles. Wir dürfen da keine falschen Kompromisse eingehen. Wir werden Menschen nur dann gewinnen, wenn wir hier ganz klar und eindeutig bleiben. Menschen finden nur zum rettenden Glauben, wenn Jesus Christus als einzige Hoffnung, als einziger Weg verkündigt wird. Weil sobald das abgeschwächt wird, gibt es keine echte Hoffnung mehr. Das ist kein Evangelium mehr. Bei mir im Haus hat es vor kurzem gebrannt, also bei meiner Nachbarin. Ich habe das ein paar Leuten noch erzählt gehabt, es ist immer wieder mal ein bisschen bei mir was los, ist aber alles gar nicht so schlimm gewesen, zum Glück. Es ist jetzt auch ruhiger geworden, also nein, es ist nichts passiert, wirklich. Es war einfach so, es gab mega heftige Rauchentwicklung bei mir im Haus und es wurde Sturm geklingelt, ich wusste überhaupt nicht, was los war, mache meine Haustür auf und auf einmal strömt der Rauch in meine Wohnung und ich habe sowas noch nie erlebt. Dann überlegt man, was nimmt man mit, was packt man jetzt ein, packt man überhaupt was ein und rennt einfach. Und jedenfalls, ich hätte doch nicht gesagt, ach komm, legst dich mal hin, legst dich mal schlafen, geh mal ja nicht zu den Nachbarn, sag niemandem Bescheid, wart mal noch ab, lass die mal besser schlafen, falls da noch was ist. Ah nein. Wir müssen doch die Leute wachrütteln. Wir müssen doch klingeln und ihnen helfen, damit sie aus dem brennenden Haus herauskommen. und damit sie gerettet werden. Das ist Liebe. Wisst ihr, wir denken immer so schnell, es wäre lieblos, wenn wir die Wahrheit sagen, aber ich bin dann lieblos, wenn ich sie ihnen nicht sage. Jesus als einziger Weg. Ist dir das ein Anstoß? Hast du ein Problem mit dieser Aussage? Hast du erkannt, dass er deine einzige, letzte Hoffnung auf Rettung ist? Wenn du Jesus Christus nicht als Herrn erkannt hast, wirst du ewig verloren gehen. Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Jesus sagt es so in Johannes 5, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er rechnet mir jetzt das an, was er gemacht hat. Die ganze Bibel handelt von einem Thema. Es geht um eine Person. Die ganze Zeit geht es um den Ich Bin. Jesus stellt sich so im Neuen Testament vor. Jesus ist dieser Name über allen Namen, so sagen es die Apostel hier. Er ist in der totalen Übereinstimmung mit Gott selbst. In ihm begegnest du Gott, deinem Schöpfer. Wenn wir uns auf jemanden verlassen können, dann wirklich nur auf ihn. Und nimm diese Botschaft an. Martin Luther, der Reformator aus Deutschland, der schreibt zu dieser Frage, was ist eigentlich das echte Evangelium und was können wir tun? Er schreibt dort, du musst nichts anderes tun, als es anzunehmen und auf Jesus Christus zu schauen. Setz all dein Vertrauen auf ihn. Er rettet dich. Wir benötigen nichts außerhalb von ihm. Sei mutig, nimm es an. Schau auf ihn, lass alles andere für ihn zurück. Er wird dir ewiges Leben in seiner Herrlichkeit geben. Ewigkeit bei ihm. Etwas viel Besseres, das du auf dieser Welt niemals finden wirst. Wir klammern uns immer so in diese 70, 80, wenn es hochkommt, 90 Jahre Lebenszeit. Aber was wollen wir hier? Wir haben hier nichts zu gewinnen. Die mutige Verteidigung von Petrus und Johannes war für diese Sadduzäer und die obersten Priester überraschend. Die waren erstaunt. Es heißt hier sogar Kaiaphas, der weiß nichts mehr zu sagen. Das war übrigens der damals bei Jesus noch sagte, dass es besser sei, wenn einer für das Volk stirbt. Und der steht jetzt da, der weiß kein Wort mehr. Also das, was die so erstaunte, das war, wie die Apostel Jesus Christus ihnen vor Augen geführt haben, wie sie ihm im Alten Testament gelehrt haben zu lesen und diese Überzeugung der Apostel. Und auch wir sind immer wieder aufgefordert, mutig darin zu sein, mutig im Namen von Jesus Christus zu reden. Das gilt für jeden Christen. Es kann keiner sagen, habe ich nichts mit zu tun, geht mich nichts an. Und wisst ihr, das fängt im Umfeld an, bei meinen Freunden, bei meinen Nachbarn, bei meinen Arbeitskollegen, in der Familie, aber schon in der Gemeinde. Die Gemeinde selbst ist, hier fängt es an, dass wir uns gegenseitig auferbauen, uns gegenseitig ermutigen und stärken im Glauben. Wir dürfen aber auf seinen Geist vertrauen. Er lebt in uns. Er bewirkt es, dass Menschen Jesus überhaupt erkennen können. Manchmal wirkt er trotz uns und manchmal wegen uns. Gott kann alles brauchen. George Whitefield, vielleicht kennt ihr den, das war ein englischer Prediger aus dem 18. Jahrhundert. Da hat viele Menschen, oder Gott hat ihn gebraucht, um viele Menschen zum Glauben zu führen. Uns wird dort berichtet, wie David Hume, das war ein Skeptiker und Philosoph, irgendwann mal verwundert gefragt wurde, Mr. Hume, warum gehen Sie eigentlich zu diesen Predigten von George Whitefield? Ich dachte, Sie würden gar nicht ans Evangelium glauben. Und dann sagt dieser David Hume, schaut den verwunderten Mann an und sagt, ja, ich glaube nicht, aber er tut es. Wisst ihr, das macht einen mega Unterschied aus, wenn wir selbst überzeugt sind. Mutig im Heiligen Geist. Auch wenn wir uns manchmal so schwach vorkommen. Gottes Kraft und sein Wirken. Ich mache immer mehr die Erfahrung, je mehr ich auch in diesem Dienst sein darf und Gott mir hilft. Wisst ihr, Gottes Kraft kommt meistens dann so richtig zum Ausdruck, wenn wir schwach sind. Gott wirkt gerade auch in unseren Schwachheiten und dann, wenn ich meine eigene Unfähigkeit erkannt habe. Und ja, wenn Gottes Geist in uns lebt und in unserem Leben regiert, werden wir auch Ablehnung erleben. Die Apostel haben das permanent erlebt. Wir erfahren hier noch am Schluss, wie sich die Schriftgelehrten dort beraten, ab Vers 16. Sie reden hier, was sollen wir nur mit diesen Leuten machen? Alle Jerusalemer wissen, dass ein offensichtliches Wunder durch sie geschehen ist. Wir können das nicht leugnen. Damit die Sache aber nicht noch weiter im Volk ausgebreitet wird, müssen wir ihnen strengstens verbieten, in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Und als die Apostel wieder hereingerufen wurden, untersagten sie ihnen, diesen Namen jemals wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen haben und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Da drohten sie ihn noch einmal und ließen sie dann gehen. Sie fanden einfach keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, um das Volk nicht gegen sie aufzubringen. Denn alle lobten Gott für das, was sich ereignet hatte. Also, wisst ihr, wir Christen, wir müssen damit rechnen, dass wir abgelehnt werden. Und nicht immer geht es so glimpflich aus wie in Apostelgeschichte 4, denn Paulus schreibt das in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12, alle, die zu Jesus Christus gehören, werden auch Verfolgung erleiden. Wie die Verfolgung aussieht, das kann unterschiedlich sein. Ob es Ablehnung in der Schulklasse ist, manchmal wird man ausgelacht. Hier im Westen erleiden wir jedenfalls keine physische Verfolgung, noch nicht. Und wir erleiden aber Verfolgung, die sich eben gesellschaftlich zeigt. Aber das ist so. Wir müssen damit rechnen, weil der Lebensstil eines Christen unterscheidet sich vom Rest der Welt. 1. Petrus 4, Vers 1 bis 4 beschreibt das, wie wir automatisch mit unserem Leben ein Anstoß sind. Jesus spricht davon, wie Gläubige kritisiert werden, schlecht gemacht werden, wie sie Ablehnung erfahren, weil sie nicht die gesellschaftlichen Normen erfüllen. Und das gehört zur Nachfolge dazu. Aber wisst ihr, das Gute dabei ist, wir bekommen eine ganz neue Perspektive dadurch. Und die zeigt eben nicht auf die Dinge dieser Welt, sondern auf das, worum es wirklich geht, was danach kommt. Auf die Ewigkeit. Gottes Geist wird uns durch das alles hindurchführen. Er schenkt Mut. Apostelgeschichte 5 zeigt uns sogar, wie sich die Apostel nachher über Verfolgung freuten. Weil Verfolgung ist eine Bestätigung für echten Glauben. Im Moment stellen sich bei uns auch in der Gemeinde, aber auch allgemein viele Leute, mich haben auch Leute angerufen aus der Heimatgemeinde, aus Deutschland und so weiter, so ein bisschen die Frage, ob wir uns als Christen mit diesen ganzen Maßnahmen, die wir dort erlebt haben und auch jetzt hier, ich sag mal, keine Lieder mehr singen, wir müssen summen, ob wir uns das überhaupt gefallen lassen dürfen. Und wisst ihr, manche sagen, wir dürfen uns doch nicht den Mund verbieten lassen. Man kann wegen all der Maßnahmen der letzten Wochen und Monate wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, wir finden hier alle möglichen Standpunkte. Für die einen sind die Lockerungen vielleicht sogar überstürzt. Wieder andere finden das Vorgehen der Regierung genau richtig. Die nächsten sagen, dass die Maßnahmen überhaupt nicht verhältnismäßig sind. Einige sagen vielleicht sogar, das ist ein großes Experiment. Wisst ihr, es gibt alle möglichen Spekulationen. Ich sage es einfach so, wir wissen es letztlich alle nicht wirklich. Im Nachhinein sind wir immer schlauer. Ich glaube auch gar nicht, dass es so sehr darum geht. Und wisst ihr, dass in der Politik nicht immer alles ohne Betrug läuft, ist in der gefallenen Welt ein Normalzustand. Das ist so. Mit dem müssen wir rechnen. Aber es gibt auch viele Politiker, und für die dürfen wir dankbar sein, die handeln aus Verantwortung. Manchmal wissen sie es auch selbst nicht besser. Es gibt aber, und das ist das, was ich meine, vor 3 Wochen habe ich eine Predigt gehört, das hat vor allen Dingen in Deutschland die Runde gemacht, da ein Prediger am Sonntagmorgen, das ist das Einzige, was er erzählt, ist eigentlich eine politische Rede. Am Anfang wurde mal ein Bibelvers gelesen, der Rest sind einfach politische Meinungen, die verkündigt werden. Und wisst ihr, unser Auftrag am Sonntag ist es nicht, politische Reden zu halten, sondern das Evangelium, weil darum geht es. Unser Auftrag, natürlich spricht das Evangelium auch die Politik an. Die Bibel redet davon, das ist wichtig, aber es ist nur ein Teilaspekt. Es geht um die frohe Botschaft von Rettung von Jesus Christus. Und das ist noch keine Christenverfolgung, die wir dort erleben. Wir wurden eingeschränkt im Abhalten von Gottesdiensten, einfach weil die ganze Welt stillstand. Diese Maßnahmen gelten für alle, für die meisten. Aber es ist eine gute Vorbereitung für uns, wie es sein kann. Wie es mal sein kann. Was ist, wenn keine Gottesdienste mehr erlaubt sind? Aber der Anstoß war und ist, so wie wir das hier lesen, immer der Name Jesus Christus. Das Evangelium macht den Unterschied und bis heute haben wir noch die Freiheit, das zu verkünden. Da sollten wir wirklich nüchtern bleiben. Gott fordert uns auf, uns allen Regierungen, allen Präsidenten, dem Arbeitgeber, auch den anderen Autoritäten zu gehorchen, außer sie fordern etwas, das gegen Gottes Gebote ist. Sobald das der Fall ist, müssen wir uns widersetzen. Also wenn der Staat oder dein Arbeitgeber von dir fordert, dass du betrügen sollst, mit Zahlen ein bisschen trickst oder sowas, dann dürfen wir da nicht mitgehen. Das kann sein, dass uns das sogar den Job kostet. Aber wir sollen Gott mehr gehorchen. Genauso hier die Apostel, sie sagen ja hier, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Also wir dürfen uns niemals verbieten lassen, das Evangelium zu verkündigen. Aber es ist noch nicht verboten. Und die Autorität Gottes steht immer über dem, was Regierungen, was Politiker, was Machthaber oder andere Menschen sagen. Martin Luther, der stand ja damals vor dieser großen Versammlung von lauter Kirchenoberhäuptern und politischen Führern und mächtigen Fürsten und er sagt diesen berühmten Satz, ich stehe hier und kann nicht anders. Amen. Und er steht ja da zu diesen Thesen, die er auch, diese Thesen, die er rausgeschrieben hat. Also die Autorität der Bibel steht über dem, was Mächtige fordern, völlig egal, wer es ist. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dann ist Gott die oberste Instanz in meinem Leben. Und das heißt aber auch, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als Pastoren, als Theologen oder wem auch immer. Also ganz wichtig, Gott setzt diese Leute und Autoritäten in seiner Gemeinde ganz bewusst ein. Er setzt Pastoren ein, die uns helfen sollen, die Bibel zu verstehen, Jugendleiter oder was auch immer. Wir sollen alle an Erkenntnis zunehmen, gegenseitig uns auf dem Weg unterstützen, aber beurteile deinen Pastor, beurteile deine Gemeindeleiter, deine Bereichsleiter, was auch immer, ob sie dich zu Gott hinführen oder von ihm wegbringen. Und schaut dort wirklich genau hin. Führen sie dich zu Jesus? Binden sie dich vielleicht sogar an sich selbst? Oder wollen sie, dass du seinem Wort folgst? Ich möchte nochmal zusammenfassen, was es heißt, mutig im Heiligen Geist zu sein. Das Thema heute, mutig im Heiligen Geist. Der Heilige Geist stellt Jesus Christus ins Zentrum. Wer mutig im Heiligen Geist ist, hat den Fokus seines Lebens auf Jesus ausgerichtet. Wer mutig ist im Heiligen Geist, der verkündigt Jesus Christus und steht dazu, dass er alternativlos ist und absolut ist, dass er die einzige Möglichkeit der Rettung ist. Außerhalb von ihm gibt es nur Verlorenheit. Und wer mutig im Heiligen Geist ist, der hat Gott als oberste Autorität in seinem Leben. Gottes Geist hilft uns, die Menschenfurcht immer mehr zu überwinden. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Wir danken dir, dass du uns all diese Freiheiten schenkst, dass wir überhaupt auch uns wieder hier versammeln dürfen, dass wir ja, dich ehren und dich loben dürfen, dass wir von deinem Wort hören können. Und danke vielmals, dass wir ja, die Freiheit haben, dein Evangelium zu verkündigen, dein Evangelium zu hören, dass wir hier noch nicht eingeschränkt sind. Wir bitten dich, hilf uns, diese Situation auch zu nutzen. Schenk uns immer wieder Weisheit im Umgang mit unseren Mitmenschen, Herr, wie es ja, wann es dran ist, etwas zu sagen, was wir sagen sollen, wie wir es sagen sollen. Gib uns da die richtige Art und Weise, Herr. Danke, dass dein Geist uns in allem aufhilft und auch mitten in unseren Schwächen und Schwachheiten hilft, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Herr, wir können Menschen nicht überzeugen, aber du bist es und dafür danken wir dir. Amen.